herzlich willkommen zur Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered by eurer German Bird Gang.
Rise up, Redzi. Und einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend und herzlich willkommen zur 195. Episode der Birdwatch. Euer Podcast der German Bird Gang. Ich bin's, euer Josh. Und ja, also, es geht los. Wirklich, die NFL nimmt langsam richtig Fahrt auf. Heute ist der offizielle Beginn der Legal Tampering Period. Was das genau bedeutet, werden wir euch gleich nochmal vor Augen halten. In zwei Tagen beginnt das neue Liga-Jahr. Es brennt in der NFL. Die Hütte brennt massiv. Und dementsprechend werden auch wir, die wir heute die Folge hier aufnehmen, immer ein Auge so ein bisschen parallel auf die Social-Media-Kanäle haben. Denn wir rechnen jede Minute damit, dass irgendwas anderes Wildes passiert. Und ein, zwei wilde Dinge sind ja auch schon passiert. Und dementsprechend, das werden wir alles heute so ein bisschen behandeln, so ein bisschen Free-Agency-Tracker und aber auch, wie angekündigt, so ein paar Draft-Primer. Wir werden uns ein, zwei Positionsgruppen reinziehen. Dafür haben wir auch ganz besonders für euch heute jemanden mitgebracht, der sich da wirklich sehr, sehr tief reingearbeitet hat. Und dementsprechend werden wir das versuchen, trotzdem noch so komprimiert wie möglich an den Start zu bringen. Genug der Einleitung. Jetzt aber erstmal zu den Personen, die uns heute beiwohnen. Da haben wir natürlich zuallererst unseren Podcast-Papi. Wunderschönen guten Abend, Dennis.
Moin, moin.
Wie geht's dir?
Ach, ja, heute ist Montag.
Montag. Ja, den hast du auch schon öfter gebracht.
Ja, du, es ist immer noch die gleiche Diagnose, Menschen.
Ah, ärgerlich. Kommst du nicht drum rum, habe ich gehört.
Nee. In meinem nächsten Leben werde ich Bestatter. Auch mit Menschen zu tun, aber
die reden ja
auf der weniger. Ruhigen. Oder ich mache was ganz anderes.
Bitte?
Auch mit Menschen. Scharfschütze. Nein.
Okay. An dieser Stelle möchte ich expliziten Inhalt ausweisen. Und dementsprechend spiele ich den Ball jetzt erstmal rüber und nicht an Lukas, wie ihr euch denkt. Denn Lukas hat sich heute frei verdient. Das darf euch aber nächste Woche bei der nächsten Folge selber erzählen, was der Grund dafür ist. Wir dürfen ihm auf jeden Fall, es geht ihm nicht schlecht oder sowas, wir dürfen ihm auf jeden Fall gratulieren. Und das darf euch nächste Woche aber selbst erzählen. In dem Sinne aber, wisst ihr ganz genau, wie wir es halten, Bird Gang. Wenn jemand von uns die Segel streicht, wenn jemand von uns nicht da ist, haben wir Leute aus der Community mit dabei. Und da haben wir zum einen den lieben Christian wieder mal dabei. Wunderschönen guten Abend, Christian.
Hallöchen an euch und auch einen wunderschönen guten Abend an die Bird Gang da draußen.
Christian, eingangs zuerst die Frage an dich. Das wievielte Mal ist das jetzt für dich?
Ich glaube, das vierte Mal.
Und was würdest du jedem sagen, der noch nicht dabei gewesen ist?
Macht mit, Leute. Also es gibt nichts Schöneres, als sich auch außerhalb der Saison, in der Offseason, kurz vorm Draft, in der Free Agency, sich mit Gleichgesinnten zu unterhalten.
Schön gesagt. Es gibt
nichts Besseres.
Ja,
hörst du diesen Ton voll, Joshua? Irgendwie? Also ich glaube, wenn der Christian, wenn wir mal eine erotische Ansage brauchen, ne?
Ich glaube, ja, glaub auch.
Dann haben wir den richtigen Ton gefunden.
Der macht ja das richtig sinnlich ins Mikro.
Genau.
Ja. Also ich muss auch sagen, ich habe von Arbeit ein neues, schönes Jabra-Headset bekommen. Ich glaube, das ist die Tonqualität ein bisschen besser als. Ich hatte vorher das Evolve 65, das, was du aufhast, und ich habe jetzt das Evolve 2 65.
Ah, guck. Dennis, was soll ich sagen? Da ist jemand besser equipped als du.
Seine Firma ist da halt schon ein bisschen weiter als meine Firma, kann ich auch nicht dran ändern.
Naja, wir sind ja auch ein wunderschönes mittelständisches IT-Systemhaus.
Na, das will ja nichts heißen. Ne?
Aber ich kann sagen, mein Chef ist ein Chef, der tut was für seine Mitarbeiter und nicht andersrum.
Das ist doch wundervoll, schön zu hören, dass wenigstens einer hier so einen Chef hat. Ich weiß nicht, wie es dem Letzten in unserer Runde geht, aber wenn wir nämlich über den Mann sprechen, den ich jetzt ankündige, reden wir auch über den Draft-Experten, den wir so ein bisschen eingeladen haben, der sich wirklich intensiv mit den Prospects dieses Jahr befasst hatte. Den werdet ihr wahrscheinlich dieses Jahr in Vorbereitung auf den Draft auch nicht das letzte Mal gehört haben. Er ist das erste Mal dabei. Und dementsprechend wünsche ich auch dir, Kai, erstmal einen wunderschönen guten Abend.
Hallo zusammen.
Kai, wie geht es dir? Erste Frage.
Ja, soweit ganz gut. Das mit der Aufnahme war heute ja ein bisschen spontaner. Aber ansonsten alles super.
Ja, erzähl noch mal ganz kurz, wie bist du aufmerksam geworden? Yannick hat dir erzählt, dass wir jemanden suchen und dann hast du dich gemeldet.
Yannick und Mücke haben mir gleichzeitig auf WhatsApp im 30-Sekunden-Abstand geschrieben, heute ist einer ausgefallen und weil wir auch schon mal drüber gesprochen hatten, dass ich hier vielleicht mal dran teilnehme, wenn es um den Draft geht, haben wir gesagt, dann schreibt doch einfach mal, die suchen noch einen, dann mach mit.
Ja, denn Kai, das erste Mal, dass wir auch beide Kontakt hatten, war, glaube ich, Woche 18. In dem letzten Spiel der Saison gegen die Seahawks, da habe ich mich abends mal auf dem Community-Discord-Channel blicken lassen. Oder? Das war doch das erste Mal, dass wir uns zumindest gehört haben.
Genau, richtig, ja.
Ja, und da hast du mir ja schon von deiner großen Passion im Draft erzählt. Und dementsprechend wollte ich mich tatsächlich auch die Woche bei dir gemeldet haben. Und so kam eins zum anderen. Von daher schön, dass du auf jeden Fall da bist. Du weißt ja, wie es läuft. Ne? Ich weiß nicht, seit wann hörst du unseren Podcast?
Schon länger. Also immer mal wieder mache ich auch eine kurze Pause und so, aber
ja,
so relativ seit dem Anfang.
Na gut, okay, aber dann weißt du ja, wie es läuft seit dem Anfang. Okay, wow, sorry, muss man mal wertschätzen. Das heißt, du weißt ja, wie es läuft. Wenn jemand das erste Mal hier ist, und das ist ja dein erstes Mal, darfst du erstmal erzählen, wie bist du überhaupt zu den Cardinals gekommen als Fan?
Ja, also das war unter anderem war ich 2015 bei einem Schüleraustausch. Da war das Reiseziel Chandler, Arizona. Dadurch war ich dann da schon direkt halt damit konfrontiert. Und dann war halt das Thema, okay, gut, ich beschäftige mich mehr mit der NFL. Welches Team nehme ich? Mhm. Und dann habe ich gesagt, na gut, das einzige oder die einzige Stadt oder der einzige Staat, wo ich drin war, ist halt Arizona gewesen, dann nimmst du Arizona. Und so bin ich dann am Anfang da gelandet. Dann relativ zeitgleich kam dann, so wie bei fast jedem, glaube ich, All or Nothing dazu. Und damit war das Ding dann auch durch.
Ja, aber das heißt, du bist nicht diesen ganz klassisch konventionellen Weg rein über All or Nothing gegangen, sondern du hast schon ja eine Verbindung auch schon davor, sage ich mal, zu den Arizona Cardinals
gehabt. Genau, ja.
Ja, sehr nice. Auf jeden Fall schön, dass du da bist, wie gesagt. Und wir werden uns nachher auch noch so ein bisschen was an deinem Expertenwissen reinziehen. Genau, wie gesagt, schön, dass du da bist. Aber jetzt würde ich sagen, bevor wir uns so ein bisschen im Draft schmücken, ich habe es in der Einleitung gesagt, die sogenannte Legal Tampering Period hat heute begonnen. Bedeutet, es dürfen zumindest Vertragsverhandlungen jetzt auch schon mit Free Agents geführt werden oder mit Spielern, die ab Mittwoch ganz offiziell Free Agents sind. Und nun verhält es sich so, dass dann auch genau diese Vertragsverhandlungen auch schon publik gemacht werden können, auch wenn sie noch nicht offiziell sind. Ne? Solange keine Unterschrift unterm Papier ist, ist auch nichts offiziell. Und Stifte dürfen erst den Weg aufs Papier finden. Mittwoch 5 Uhr, glaube ich, ne? Startet das neue Liga-Jahr. Also bedeutet, die Vertragsverhandlungen, die Ergebnisse davon dürfen jetzt schon geteilt werden, wenn auch das Ganze noch nicht official ist, um es mal so auszudrücken. Aber so wie in der letzten oder im Verlauf der letzten Woche schon einige Sachen passiert sind, die wir gleich aufrollen werden, sind natürlich auch heute schon ein paar Sachen passiert und ich würde sagen, da knüpfen wir einfach direkt mal an und dann werfe ich euch gleich die erste Frage an den Kopf. Und zwar hatten wir uns ja auch schon gefragt, in welche Free Agents der Cardinals, die wir überhaupt dieses Jahr haben, wären überhaupt, sage ich mal, resignable, wenn man so möchte, denn wir hatten ja nun nicht die erste Güteklasse an Free Agents dann auch dieses Jahr. Und jetzt hatten wir aber letzte Woche, seit der letzten Folge, zwei Free Agents schon mal geresigned. Das ist einmal Tristan Colon, den haben wir für ein Jahr 1,75 Millionen geholt. Und AJ Collier, wo wir nur wissen, dass es bisher ein Jahresvertrag ist. Man mutmaßt, dass es Veteran Minimum ist, also auch knapp über 1 Million oder ziemlich genau 1,75 auch. Da wissen wir noch nichts Genaues, zumindest Kai nickt schon, vielleicht weiß er da sogar was Genaues, aber ich meine, man munkelt Veteran Minimum, Kai, ne?
Ein Jahr 1,75.
Auch ein Jahr 1,75, wundervoll. Zwei Rotational Guys, die wir letztes Jahr unter anderem entweder mehr oder halt eben weniger gesehen haben. Wie solide findet ihr, sage ich mal, zumindest jetzt schon mal die Resignings aus den Reihen der eigenen Free Agents aus der vergangenen Woche? Dennis, vielleicht fängst du einfach an.
Ja, Tristan Colon hatten wir ja schon in unseren vorherigen Folgen das ein oder andere Mal erwähnt. Als er zu uns gestoßen ist im Laufe der letzten Saison, war das Tristan Who? Keiner kannte ihn so ungefähr. Keiner wusste, was groß damit anzufangen, außer vielleicht irgendwelche Insider. Weiß nicht, Kai kann. Jetzt, kanntest du ihn?
Nee. Tristan Colon?
Genau, gut. Also wie gesagt, er kam aus dem Nichts irgendwie gefühlt und hat sich solide auf dem Platz gezeigt. Und als er dann plötzlich nicht da war, weil er verletzt war, da hat man irgendwie gemerkt, dass er gefehlt hat. Und wenn du als Free Agent in so eine Franchise reinkommst, kann dir eigentlich wenig Besseres passieren als in Anführungsstrichen No-Name, das meine ich jetzt nicht so respektlos, wie es vielleicht klingt, kann ja nicht viel Besseres passieren, als wenn die Leute merken, wenn du plötzlich nicht da bist. Weil dann hast du wohl einen guten Job gezeigt und deswegen waren wir ja auch mehr oder weniger alle dafür, dass man ihn versucht zu behalten und das hat jetzt ja auch geklappt. Also ich finde es gerade für die Tiefe halt auf jeden Fall wichtig, dass er geblieben ist.
Definitiv, wir hatten ihn ja vom Waiver Wire geholt, nachdem er bei den 49ers oder wir hatten ihn über das Waiver Wire von dem Practice Squad der 49ers entlassen. Kai, Christian, einer von euch vielleicht zu AJ Collier und was wir von ihm gesehen oder halt eben nicht gesehen haben letztes Jahr.
Ja, also hatte ich persönlich nicht ganz so auf dem Schirm. Kann jetzt auch ehrlich gesagt nicht so extrem viel dazu sagen. Es ist ein Spieler, der bei mir persönlich ein bisschen untergegangen ist.
Naja, wird mit Sicherheit auch daran gelegen haben, dass er nur 3/4 von uns gespielt hat. Genau. Kai, hast du mehr dazu?
Ich sag mal so, er ist halt nicht negativ aufgefallen und das ist wahrscheinlich das Beste, was man über einen Rotational Guy sagen kann. Wenn er nicht negativ auffällt, hat er seinen Job solide gemacht, hat uns weiterhelfen können und warum dann nicht?
Ja, also zumindest hat auch, wenn man den Reports aus dem vergangenen Jahr noch folgt, auch was die Trainingscamp-Berichte und so weiter anging, war ja der Coaching-Staff auch sehr angetan von ihm. Zu schade, dass er sich ja dann wirklich, wie gesagt, nach dem dritten Viertel gegen die Washington Commanders in Woche 1 ja direkt als erster sich den Bizepsriss zugezogen hat und dann eben verletzungsbedingt den Rest der Saison ausgefallen ist. Aber offenbar, ungeachtet dessen, dass er jetzt nicht viel Spielzeit gesehen hat, hat er tatsächlich doch einen relativ guten Eindruck hinterlassen. Ansonsten nehme ich mal an, hättest du auf ihn auch verzichten können. Zumal das ja auch, sage ich mal, über ihn als Menschen und als Charakter, wo ja Monty Austinford und Jonathan Gannon sowohl auch Nick Rallis, wie wir ja wissen, sehr viel Wert legen, auch einfach eine Menge aussagt. Wenn du, obwohl du nicht einen Snap gespielt hast, gefühlt, über 17 Wochen der Saison lang, noch keine richtige Bindung zum Team hast, nochmal ein Jahr eine Chance bekommst. Ich glaube, das sagt einfach auch eine Menge über AJ Collier selber aus, oder?
Ja, auf der einen Seite schon. Du holst natürlich, wenn du merkst, du hast Locker-Room-Cancer da irgendwo erwischt, aus Versehen, den holst du nicht zurück nach einem Jahr, wenn du glaubst, dass er nicht passt. Andererseits, AJ Collier war ja auch vorher bei den Seahawks gar nicht so schlecht. Und wir müssen auch immer noch bedenken, wir sind jetzt ja nicht in der Situation, dass wir dieses Jahr ein Team zusammenstellen wollen, das nach oben greift. Nein, wir sind in Phase 2 des Rebuilds, nicht in Phase 3 oder Phase 4. Und da brauchst du halt auch reliable Guys, die nicht die Welt kosten. Ne? Weil wir haben genug Baustellen, wie wir festgestellt haben. Wir haben auch sehr viele Free Agents. Und du musst halt auch Jungs holen, von denen du überzeugt bist, dass sie ins Team passen, dich sportlich weiterbringen, aber nicht gleich den Cap wegfressen. Und ich glaube, in diese Kategorie fallen beide Signings erstmal rein, ne?
Ja, und ich würde dich jetzt nochmal darum bitten, dass du nochmal deine Phase so ein bisschen ausschmückst, weil ich glaube, dass das auch sehr gut mit den Signings korrelieren wird nachher, die Cardinals bisher heute auch schon gemacht haben. Also, wenn du sagst, wir sind jetzt in der zweiten Phase, was genau meinst du damit?
Na gut, wir haben ja letztes Jahr ein Rebuild eingeleitet und quasi uns von vielen teuren Spielern getrennt. Der Andrew Hopkins als prominentestes Beispiel, J.J. Watt, der die Karriere beendet hat. Und wir haben da auch jede Menge Cap Space gefressen, ne? Also jetzt gerade bei der Andrew Hopkins und wir haben viele junge Spieler geholt im Draft natürlich und nicht nur dort, sondern auch danach noch als undrafted Free Agents. Und viele von den Jungs, haben wir schon gesagt, haben auch sehr viele Snaps gesehen. Das heißt, du hast im letzten Jahr ja auch kaum splashy Signings gehabt. Ich glaube, so richtig splashy war nicht eins davon, ne? Also, dass man sagt, so richtig, wow, der feuchte Traum eines jeden Cardinals-Fans ist gerade erfüllt worden. Mhm. Aber viele solide Spieler waren dabei und wir haben uns von alten Zöpfen getrennt, ne? Stichwort Marco Wilson, Isaiah Simmons und das machst, aber du machst es nicht ein Jahr lang und holst danach neue Spieler und bist sofort Contender. Na, du hast jetzt eine gute Grundlage, ein Basement geschaffen mit Rookies, denen du ein Jahr lang jetzt mal, ich sag mal, Gelegenheit gegeben hast, dich zu zeigen, von denen die meisten auch positiv aufgefallen sind, also jetzt nicht durchgefallen sind. Und hast jetzt im zweiten Jahr mit ganz vielen Draftpicks die Möglichkeit, dieses Basement weiter auszubauen. Ne? Du hast jetzt die Jungs, also nach der Saison, hast du die Rookies ein Jahr spielen lassen und die Rookies von diesem Jahr zwei Jahre spielen lassen. Das heißt, du hast die meisten noch unter Vertrag und wenn du das dritte Jahr des Rebuilds gehst, und da kannst du dann halt auch, weil wir ja schon gesagt haben, mehr Capspace zur Verfügung stehen wird wahrscheinlich, dementsprechend dann etwas splashy Signings machen oder vielleicht auch etwas namhaftere, teurere Spieler holen, die dich qualitätsmäßig nochmal nach vorne bringen. Und deswegen erwarte ich in diesem Jahr nicht, dass wir jetzt irgendwie, Christian Wilkins war ja im Raum gestanden, ich erwarte aber nicht, dass wir in diesem Jahr solche Signings großartig sehen werden, weil wir ja noch nicht in der Position sind, diese Jungs mit durchzuziehen. Wir haben jetzt Tristan Colon und LJ Collier mit Einjahresverträgen. Das zeigt auch, dass wir im nächsten Jahr vielleicht die gar nicht mehr brauchen werden, wenn es dann noch einen Schritt höher gehen soll. Dann hast du sie aber nicht mehr am Bein hängen. Und ich glaube, wir werden diese Prämisse bei vielen Signings noch sehen dieses Jahr. Entweder ein Jahr, zwei Jahre und wenn sie länger sind, da kommen wir gleich ja auch noch drauf zu, dann wahrscheinlich bei Spielern, die die Fantasie haben oder wo man die Fantasie hat, dass die auch danach für einen Run gebraucht werden könnten.
Ja, definitiv. Wir haben nicht nur in der Theorie mehr Capspace nächstes Jahr, sondern auch in der Praxis. Wir hatten, glaube ich, in einer letzten Folge angesprochen. Bis heute Vormittag oder bis eben hatten wir drei Spieler technisch gesehen unter Vertrag, die mehr als 5 Millionen verdient haben. Mehr als 5 Millionen verdient hätten. Inklusive Kyler Murray, Jane Thompson und Paris Johnson Jr. Also von daher, da haben wir nicht wirklich viele Leute, sage ich mal, noch auf der Payroll, wenn man so möchte. Und insofern, wie du sagst, Dennis, ne, sind wir jetzt gerade in dieser Phase, wo du einfach rotational solide Spieler signs, die dir aber auch gleichzeitig das Portemonnaie bzw. nicht die Bank durchbrechen, was das Cash angeht. Was ist aber, um so ein bisschen den Überschwung zu machen, jetzt sage ich mal schon in den letzten Tagen passiert und was ist heute auch schon so ein Stück weit passiert? Ich habe mich jetzt mal dabei auf Namen fokussiert, die wir auch schon mal in den letzten Wochen hier im Podcast erwähnt hatten, entweder als feuchte Träume oder sonst dergleichen, weil die ganze Hülle und Fülle an Transactions, die NFL die letzten Wochen gesehen hat, brauchen wir gar nicht versuchen durchzukauen. Ich fange deshalb mit dem unrealistischsten, zumindest auch von meiner Seite aus, überhaupt angedachten Signing und auch echt nicht gewollten Signing, aber Lukas feuchten Traum, Michael Pittman Jr. an. Der wurde ja gefranchise-tagged auf der Basis, dass sie noch ein bisschen Zeit für die Vertragsverlängerung brauchen und zack, Vertragsverlängerung hat stattgefunden, 3 Jahre, 70 Millionen. So, das heißt, Michael Pittman ist vom Markt. Einer der Guards, Graham Glasgow von den Lions, wurde gesigned, auch für 3 Jahre, 20 Millionen. Chris Jones von den Kansas City Chiefs hat ja auch eine dicke Vertragsverlängerung gesehen. 5 Jahre, was waren es? 158,75 Millionen Dollars. Justin Madubuike wurde auch zu Hause bei den Ravens gehalten für 4 Jahre, 98 Millionen. Jane Johnson, der Cornerback, wurde von den Bears gehalten, auch für 4 Jahre, 76 Millionen. Jonathan Greenard hat bereits heute zu Beginn der Legal Tampering Period den Weg zu den Minnesota Vikings gefunden. Patrick Peterson wurde gecuttet. Herzlichen Glückwunsch. Und dann haben wir natürlich, sage ich mal, neben den anderen Spielern, auf die wir nachher auch noch eingehen werden, auch noch natürlich, sage ich mal, in Anführungszeichen Free Agents. Free Agents nicht im herkömmlichen Sinne, sondern Spieler, die gegebenenfalls mit einem Franchise-Tag versehen worden sind, um von dem Verein noch ein bisschen gehalten zu werden. Und ob es das sein oder nicht, steht da noch aus. Nichtsdestotrotz könntest du jetzt, sage ich mal, als anderer Verein hingehen und sagen so, hey, hier, ihr kriegt einen meiner Draftpicks oder ihr kriegt so und so viel Kompensation. Dafür nehme ich euch den Spieler ab und verlängere den. Dann für mich am Ende des Tages. Seht ihr, oder wie ist eure Einschätzung? Würdet ihr es, sage ich mal, Monty Ossenford und den Cardinals zutrauen, da zum Beispiel für einen Spieler wie Brian Burns, der ja gerade bei den Panthers noch unter dem Franchise-Tag haust, oder LeJarius Sneed, der noch gerade bei Kansas City unter dem Franchise-Tag haust, oder auch prinzipiell irgendeinen anderen Spieler, der, sage ich mal, via Trade verfügbar sein könnte, wie zum Beispiel noch Deontay Johnson oder dergleichen. Seht ihr die Cardinals da irgendwo im Markt, sage ich mal, zu sagen, so, hey, hier, ich investiere hier einen Draft-Pick für einen Spieler? Genau. Vielleicht, ich weiß nicht, wer von euch anfangen möchte. Hat irgendeiner von euch dazu eine starke Meinung?
Ich hätte einen Spieler, eventuell.
Ja.
Ich fände die Idee nicht schlecht. Das Gerücht kursierte vor 4 Wochen ja schon mal und wurde jetzt auch nochmal ein bisschen intensiver, dass die Philadelphia Eagles wohl angeblich Hassan Reddick abgeben wollen, weil sie den nicht bezahlen wollen. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen, allein durch die Tatsache, dass Jonathan Gannon ja sein früherer Defensive Coordinator bei den Eagles war, ist das eine Verbindung, die ich mir ganz gut vorstellen könnte. Er kriegt 14,5 Millionen nächstes Jahr und das wäre meiner Meinung nach eine Überlegung wert.
Welcome home again.
Ich habe auch deiner Körpersprache gerade entnommen, Christian. Du hast ja schon so mit den Armen so von mir so, hey, komm her zu Daddy. Dass du den Move ebenso begrüßen würdest wie Kai?
Auf jeden Fall. Also ich hab's damals sehr betrauert, als er gegangen ist. Und weil er wirklich ein großartiger Spieler war. Und ich würde es äußerst begrüßen, wenn er wieder nach Arizona kommt.
Dennis, du warst neben Kai gerade eben im Anschlag, was dazu zu sagen?
Ja, generell Hassan Reddick back to Arizona würde ich jetzt nicht nein sagen. Ich würde dafür nur keinen Draftpick hergeben wollen. Das ist gerade so ein bisschen mein Problem, weil ich sag mal so, die ersten, also anders formuliert, wenn wir einen Spieler holen für einen Pick, dann gerne ab Runde 4 aufwärts. Also, oder abwärts, je nachdem, wie man das, auf welche Richtung man das jetzt betrachten möchte. Die ersten 3 Runden würde ich gerne selber behalten und picken. Einfach weil der Draft dieses Jahr auch wieder viel Talent hat, auf den Positionen, die wir brauchen. Da wird Kai nachher noch drauf näher eingehen. Und es ist mir immer lieber, mit einem First-Round-Pick ein Rookie zu holen, als ein Spieler, wo du, ich meine, klar, der eine Spieler ist vielleicht nicht fertig wie Hassan Reddick, aber trotzdem ist er dann günstiger, wenn wir einen Rookie haben. Und deswegen würde ich den Weg bevorzugen. Aber wir werden einen Hassan Reddick nicht für einen 4. Runden-Pick bekommen, glaube ich. Von daher, ja, wenn er kommen würde, würde ich mich freuen, aber ich würde gehen ungern höher als 4. Runden-Pick dafür hergeben. Und deswegen ist das Szenario für mich unwahrscheinlich. Und die Spieler, die wir für einen 4. und 5. Runden-Pick wahrscheinlich bekommen können. Ja, die können wir wahrscheinlich auch so kriegen.
Wie meinst du?
Naja, in der Free Agency, also qualitätsmäßig, ne? Es sei denn, irgendjemand will irgendeinen Spieler unbedingt loswerden, so wie wir letztes Jahr die Andrew Hopkins, den wir wahrscheinlich auch noch für einen 10-Runden-Pick verscherbelt hätten, wenn es möglich gewesen wäre.
Ja, oder wie die Eagles Hassan Reddick. Also das Ding, das ja damit zusammenhängt, ist einmal, ja, du müsstest einen Draftpick dafür investieren, keine Frage. Auf der anderen Seite aber musst du halt auch eine Vertragsverlängerung dann anstreben, ne? Im gleichen Atemzug. Mhm. Und ich glaube, da sehe ich auch so ein bisschen das Problem, einfach in dem Paradigma, in dem Mantra, das Monty Ossenford so ein Stück weit an den Tag legt. Ich sehe ihn tatsächlich auch nicht. Draftpicks investieren in Spieler oder für Spieler, die später dann das Portemonnaie brechen. Oder zumindest nicht dieses Jahr. Wir hatten eben noch gesagt, oder kommt dann auch wiederum auf die Position an, ne, und den Spieler, und das ist immer so eine Frage der Umstände. Aber nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass einfach dass Draftpicks gerade von Monty Austinfort sehr viel höher gewertschätzt werden, als wir zuletzt mit Steve Keim erlebt haben, der seine Picks left and right rausgescherbelt hat. Was ich auch getan hätte, wenn ich wüsste, dass ich kein Talent habe fürs Draften. Und ja, ist doch wahr.
Und, ja, und aber, mich, aber, ja. Aber generell, sorry, wenn ich dir gerade ins Wort falle. Vielleicht ist das ja auch bei mir noch so ein bisschen von genau diesen Erfahrungen alles so ein bisschen negativ beeinflusst. Aber den letzten First-Round-Pick, den wir rausgehauen haben für einen Spieler, ist ein Spieler, der uns nicht zwingend nach vorne gebracht hat.
Wie jetzt? Marquise Hollywood-Brown hat uns nicht nach vorne gebracht?
Ja, nur am Rande.
Na gut, okay. Das lasse ich mal so durchgehen. Ne? Nein, aber das ist es ja. Ne? Und Monty Austinfort hat ja auch Free Agency als Fool's Gold bezeichnet letztens erst. Ne? Also im Sinne von, du weißt nicht, was du aus der Free Agency rausbekommst am Ende des Tages. Ne? Klar, du kannst einen Spieler einkaufen und so weiter und so fort, aber ne? Eine Verletzung und zack, sind 60 Millionen down the drain. So schnell kann es gehen. Und Nachhaltigkeit schaffst du halt tatsächlich ja, im Wesentlichen über den Draft und in dem Sinne. Und ich glaube auch, wie gesagt, einfach, dass der Stellenwert für Draftpicks für Monty Austinfort ziemlich hoch ist. Und dass dann eben die Kompensation, die du an Spieler bekommst, wo du diesen Pick investierst und am Ende des Tages ist es auch das Geld für die Vertragsverlängerung, das Ganze auch rechtfertigen müssen. Ob Hassan Reddick einer dieser Kandidaten ist, weiß ich nicht. Ob es überhaupt einen Kandidaten dieses Jahr gibt, gerade auch in der Phase, in der wir sind, weiß ich auch nicht. Würde ich vielleicht auch nicht unterzeichnen, aber wahrscheinlich auch, wenn du Lukas zum Beispiel jetzt fragen würdest, den Romantiker, der würde so einen Move auf jeden Fall begrüßen.
Ja, gut, Lukas würde sich damit identifizieren. Der wird wahrscheinlich auch noch Larry Fitzgerald zurückholen wollen, weil es so schön ist. Definitiv. Aber ich glaube, der Einzige, wo Lukas sagen würde, der hat es wirklich jetzt verkackt, Patrick Peterson. Ich glaube, den wird er nicht wiederholen wollen.
Nein. Wäre ich auch total dagegen.
Ja. Gut, aber so viel erstmal dazu. Wie gesagt, schauen wir mal, was heute ist ja auch erst der erste Tag der Legal Tampering Period und was heute passiert ist zumindest bisher, was sich zumindest jetzt auch schon über den Kurs des Podcasts oder der Aufnahme und davor ergeben hat, das werden wir gleich besprechen. Andere Spieler, die jetzt schon, sage ich mal, einen Abnehmer gefunden haben, die News, die heute im Verlauf des Tages gedroppt sind, sind unter anderem mein feuchter Traum Christian Wilkins von den Miami Dolphins, der Defensive Tackle, hat ein neues Zuhause gefunden bei den Las Vegas Raiders. Wer hat noch? Bryce Huff. Über Bryce Huff von den Jets hatten wir auch mal gesprochen. Bryce Huff hat ein neues Zuhause gefunden. Bei den Eagles, glaube ich, ist es, ne? Robert Hunt hat soeben bei den Carolina Panthers unterschrieben für 5 Jahre 100 Millionen. 20 Millionen pro Jahr. Das wäre doch ein Stück weit anders. Das war einer der Top Guards, die verfügbar waren. Andrew Van Ginkel zum Beispiel, auch ein anderer Edge-Spieler, hat ein neues Zuhause gefunden. Und da gibt es noch eine Menge weitere Spieler. Gerade so, also ich bin schockiert, dass so viele Running Backs an Tag 1 der Legal Tampering Period schon den Besitzer wechseln. Normalerweise siehst du das so gegen Mitte, Ende der Free Agency, aber nein. Heute werden die Running Backs gefühlt getradet wie, ja, ist Wahnsinn, definitiv. DeAndre Swift war ja auch der die Legal Tampering Period sozusagen offiziell losgestoßen hat. Also da ist eine ganze Menge in Bewegung. Und in Bewegung waren auch schon die Arizona Cardinals.
Willst du da schon einsteigen oder wolltest du noch über unseren lieben Greg Dortch sprechen?
Oh, stimmt. Wir haben Greg Dortch getempert. Dennis, das habe ich ja komplett vergessen. Dankeschön.
Na, siehst du. Also. Ja, wir haben drüber gesprochen und wir haben es uns gewünscht und wir haben es letzte Woche ja zuerst gewusst. Wir haben es in der Folge ja schon mal erwähnt, dass wir mit sowas rechnen, durchaus. Und lange Rede, kurzer Sinn, Greg Dortch bleibt ein Cardinal, außer jemand macht was Unvernünftiges und bietet uns dafür Zweitrunden-Pick, ne?
Ja.
Und nein, aber ich glaube, Greg Dortch wird ein Cardinal bleiben, wie wir uns das alle gewünscht haben. Und Monty Austinfort hat ihn ja quasi auch geadelt mit der Aussage, er hat für uns Plays gemacht und wird es doch weiter tun. Wenn du dich öffentlich für einen Rotational Guy so stark machst, dann willst du ihn auch behalten. Und wir sind, glaube ich, alle froh drüber.
Ja, definitiv. Weiß nicht, wie es euch geht dazu, Christian? Du nickst schon zustimmend, Greg Dortch, dein Mann?
Absolut. Günstig, immer da, wenn er gebraucht wurde. Ja, also ich gehe da total mit, bin Fan von dem Mann.
Ja, Kai, du nix auch zustimmt, deswegen gehe ich jetzt mal davon aus, dass du auch Fan von dem Move bist.
Ja, man weiß halt einfach, was man bekommt und hat jetzt nicht einen Spieler, wo man irgendwie drauf spekulieren muss, ob der bei uns funktioniert oder nicht. Man hat jetzt über die letzten Jahre gesehen, das funktioniert, das klappt. Dann sollte man den mal noch halten.
Ja, definitiv. Man kann auf jeden Fall gespannt sein für das, was die Zukunft für Greg Dortch bei uns auf jeden Fall auch bereithält. Ich finde es relativ schade für ihn, dass er weiterhin, sage ich mal, zu so einem geringen Preis für uns spielt, weil ich fände, Greg Dortch wäre tatsächlich jemand, dem ich auch ein Stück weit Geld in die Hand drücken würde. Das Ding ist, wenn du halt Exclusive Rights Free Agent bist, dann NFL ist am Ende des Tages immer noch ein Business. Wenn du so jemanden günstig binden kannst, dann bindest du so jemanden auch ziemlich günstig. Aber auch das Recht wird uns irgendwann vergolten sein. Und irgendwann wird Greg Dortch sein Geld bekommen, hoffentlich. Und wie gesagt, aber was die Zukunft für ihn bereit ist, glaube ich, relativ spannend, denn ich zum Beispiel sehe ihn gerade als Starting Slot Receiver. Ich meine natürlich, klar, ungeachtet dessen, was vielleicht noch in der Free Agency oder halt auch im Draft passieren wird später, das mal noch außen vor gelassen. Aber gerade wäre er für mich Starting Slot Receiver, und was Greg Dortch mit einer ganzen Season an Plays anstellen könnte und nicht als Rotational Guy oder sonst irgendwas, als Lückenfüller für Rondale Moore zum Beispiel. Ich glaube, desto mehr Chancen, desto mehr Plays würde Greg Dortch auch tatsächlich produzieren. Und glaube, davon sind viele überzeugt, weil Greg Dortch ist ja auch so ein kleiner Fanliebling entlang der gesamten Community. Also von daher, wir freuen uns auf jeden Fall auch darauf, Greg Dortch dann wieder im Arizona Cardinals-Trikot zu sehen nächstes Jahr.
Ja, crazy prediction, heute hier first. Er macht in der nächsten Halle 1000 Jahre zusammen.
Danke dir, Dennis. Danke dir. Ich wollte auf 800, aber ich finde 1000 besser. Finde ich gut. Zwei weitere Spieler, die wir nächstes Jahr im Arizona Cardinals-Trikot sehen werden, die bereits am ersten Tag der Legal Tampering Period von den Arizona Cardinals gesigned worden sind, sind zum einen Cornerback Sean Murphy Bunting, der zunächst bei den Tampa Bay Buccaneers gespielt hat, mit denen auch damals den Super Bowl gewonnen, dann jetzt das letzte Jahr bei den Tennessee Titans verbracht hat, unter dem Einjahresvertrag, den er da hatte. Und jetzt ist er quasi bei uns, hat den Weg zu uns gefunden. Wir können gleich ein bisschen tiefer gehen, noch über die Personalie sprechen, wenn ihr wollt. Und der zweite Spieler, der bereits den Weg zu uns in die Reihen gefunden hat, ist ehemaliger Raiders Defensive Liner Bilal Nichols. Zu ihm sind die Zahlen sogar schon verfügbar. 3 Jahre, 21 Millionen, mit 14,5 garantiert, wenn ich das richtig gelesen habe. Das heißt, Bilal Nichols werden wir dann die nächsten 3 Jahre hoffentlich auch im Cardinals Jersey sehen. Und er macht 7 Millionen pro Jahr an der D-Line. Glaube, dass wir tatsächlich alles an der D-Line gebrauchen können, was Hände und Füße hat, mit Ausnahme von Dennis vielleicht, ist kein Geheimnis. Und Bilal Nichols ist so ziemlich die Definition davon, hat 2 Spiele in den letzten 4 Jahren verpasst. Und so jemand, der wirklich, er ist jetzt nicht der Statmaker tatsächlich, muss dazu sagen. Er hat so den Ruf als sehr, sehr, sehr solider Run-Defender. Und ich finde, das können wir aber in jedem Fall gebrauchen, oder?
Einwurf am Rande. 2 Spiele verpasst in den letzten, also ich hab Stats von Bilal Nichols, dass er in den letzten 4 Jahren jedes Spiel gemacht hat.
Oh, entschuldige. Ja, du hast vollkommen recht. Ein Spiel in den letzten 5 Jahren. Entschuldigung. Ist vollkommen richtig.
Aber 2020 hatten wir da schon 16, noch 16 Spiele oder 17? Noch.
Schon. 16. Da waren es noch 16, ja.
Das heißt, genau, er hat in den letzten 5 Jahren nicht ein Spiel verpasst. Das ist ein guter Einwurf gewesen, Dennis. Dankeschön.
Stark. Und er hat halt auch solide Stats, ne? Also er hat 40, 50, 44, 48 Tackles immer gemacht. Also der Junge stopft die Löcher an der Line und kann auch sacken, ne? Also das ist nicht die letzten 4 Jahre 1,5, die letzten 2 Jahre davor 3 und davor 5. Und das ist dieses Signing, was ich vorhin kurz angesprochen hatte. Du gibst jetzt den Leuten nur langfristige Verträge, wenn du die Fantasie hast, dass die dich auch bei einem Angriff auf die Playoffs, auf den Super Bowl vielleicht begleiten können. Und in diese Kategorie fällt Bilal Nichols definitiv rein. Und deswegen hat er auch diesen Vertrag bekommen.
Ja, also, am besten
aus meiner Sicht jedenfalls.
Ja, am besten ist deine beste Ability Availability. Und Bilal Nichols fehlt kein Spiel. Und gerade so jemand Solides wie Bilal Nichols dann an der Stelle, der vielleicht jetzt gerade niemandem was sagt oder sonst irgendwas, weil er nicht der flashigste Spieler ist oder sowas, sollte auf jeden Fall eine grundsolide Verstärkung einer D-Line sein, gerade gegen den Lauf. Und wir wissen, gerade in der laufintensiven NFC West, die uns letztes Jahr zu jeder Gelegenheit einfach ihren Stempel im Laufspiel zum Beispiel auf den Kopf gedrückt haben, wissen wir, so einen Spieler auf jeden Fall mit offenen Armen zu begrüßen. Und ja, Dennis?
Dazu kommt er erst 27, quasi im besten Defense-Tackle-Alter. Wenn man die 3 Jahre oben drauf packt, ist er dann 30, wenn der Vertrag ausläuft. Also mit etwas Glück und der gleichen Gesundheit, die er die letzten Jahre hatte, kriegen wir hier den Defense-Tackle in seinen besten Jahren.
Ja, definitiv. Adrian Frank hat eben zu Bilal Nichols getwittert, okay, aber warum? Einen Einjahresvertrag hätte es für mich auch getan. Ich sage, hätte Fahrradkette. Einen Einjahresvertrag hätte es vielleicht nicht getan, denn Bilal Nichols wird wahrscheinlich auch ein paar andere Angebote auf dem Tisch gehabt haben. Und wie du sagst, Dennis, mit einem 3-Jahres-Vertrag für einen Spieler, der die letzten 5 Jahre nicht ein Spiel verpasst hat, weißt du zumindest im besten Fall, was du dir gerade eingekauft hast. Ja, du hebst schon wieder den Finger.
Die letzten 4 Jahre. Wenn wollen wir genau sein, weil er hat in, also 23, 17 Spiele gemacht, 22, 17, 21, 17, 20, 16 und 2019 nur 13.
Oh Gott.
In Anführungsstrichen.
Oh Gott. Oh, da dreht sich mir der Magen um.
Richtig. Aber der Mann ist halt einfach fit.
Definitiv. Also er ist einfach da und ich glaube, in dem Sinne können wir uns sehr glücklich schätzen, dass wir da zumindest schon mal an der D-Line einen weiteren Rotational Guy gefunden haben, der uns wirklich sehr solide Dienste leisten wird, hoffentlich. Herzlich willkommen, Bilal Nichols an der Stelle. Und dann noch ganz kurz zu Sean Murphy Bunting. Er ist, sage ich mal, ein Stück weit auch verletzungsanfälliger gewesen die letzten Jahre. Seine Zahlen für den neuen Vertrag liegen mir aber auch gerade noch nicht vor. Ich weiß nicht, ob einer von euch...
Doch, ich habe in der WhatsApp-Gruppe gerade reingeschaut.
Ja, bitte.
Da hatte Nils geschrieben, 17,4 Millionen für 3 Jahre.
Okay, also auch grundsolide eigentlich. Was sind das? 5, irgendwas im Durchschnitt. Das heißt, du hast jetzt mit Sean Murphy Bunting eine Veteran-Presence im Cornerback-Raum, die dir wirklich kläglich gefehlt hat, neben Antonio Hamilton. Mit Sean Murphy Bunting auch einen Spieler, der schon, einen Super Bowl-Teilnahme feiern durfte und auch einen Super Bowl-Sieg feiern durfte. Und dann gegebenenfalls darüber auch den jungen Spielern bei uns so ein bisschen Anleitung geben kann.
Ja, also ich würde jetzt sagen, im letzten Jahr hat er 14 Spiele gemacht von den 17.
Ja.
Ich sag mal so, es gibt einen Cornerback, der nur 3 Spiele ausfällt und ich nehme ihn. Nach den Erfahrungen, die wir sonst so gemacht haben. Er ist halt ein solider Move, würde ich ihn bezeichnen. Ne? Er hat schon seine gewisse Erfahrung. Ich glaube, niemand würde ihn zu dem Top-10-Cornerback-Kreis der Liga irgendwo dazu rechnen. Aber bei dem wilden Haufen, den wir da teilweise bei uns gesehen haben, ist das auf jeden Fall ein Upgrade. Und auch er ist, glaube ich, 26, wenn ich gerade richtig, 26.
Ja.
Und 3 Jahre, auch hier kriegen wir wieder einen Footballspieler in seinen besten Jahren quasi. Und bei dem Namen, bei dem Namen habe ich mich früher immer ein bisschen, musste ich immer ein bisschen schmunzeln, das ist ja bei uns. Ich weiß nicht, inwieweit ihr Kaffee- oder Teetrinker seid, aber Bünding-Tee ist ja eine Marke und
Tatsächlich? Noch nie gehört. Ja, tatsächlich nicht. Ich habe keine Ahnung.
Okay.
Ja. Sagt mir überhaupt nichts. Nein.
Ja, so Fun Fact am Rande. Aber egal. Ich weiß nicht, ob er Kaffee mag oder Tee trinkt.
Ja. Sean Murphy Bunting so ein bisschen aber auch dafür bekannt. Also CB1 wird da bei uns auf gar keinen Fall sein. Macht euch keine falschen Hoffnungen. Allerhöchstens CB2, je nachdem. Für die Rotation zu haben, wie gesagt, mit seinen Erfahrungswerten vielleicht so ein bisschen die Jugend anleiten, das wird seine Aufgabe sein. Sean Murphy Bunting war es sich aber auch nie zu schade, so ein bisschen im Laufspiel immer mitzuspielen, hat über die Jahre, die er gemacht hat und die Spiele, die er gemacht hat, immer sehr viele Tackles gesammelt für einen Cornerback, musst du dazu sagen. Peakwert mit 70 Tackles 2020, hat aber auch so ein Stück weit konstant durchgezogen. Jetzt in den 14 Spielen letztes Jahr bei den Tennessee Titans 57 Total Tackles gehabt, davon 42 Solo-Tackles. Also von daher war sich da wirklich nicht so schade, da ne, auch die Dirty Work zu machen. Und ja, insofern auch herzlich willkommen an Schau mal für Bunting. Wollte einer von euch noch etwas zu der Personalie sagen? Kai, Christian?
Nö, tatsächlich nicht. Also es hat, für mich ist alles gesagt.
Ja, es sind halt genau die Art von Signings, die ich erwartet habe jetzt für diese Offseason, weil du brauchst halt vor allen Dingen Erfahrung und noch ein bisschen Tiefe auf gewissen Positionen. Und dann sind das zwei Leute mit Erfahrung, denen du auch nicht allzu viel Geld gibst und damit genau das erfüllt, was man eigentlich gerade in der Phase des Umbruchs braucht.
Ja, definitiv. Du sprichst damit aber auch schon so ein Stück weit den Grundkern der Diskussion des Tages an. Dennis, du hast ja auch schon eben im Vorfeld der Gruppe sauren Aufstoß bekommen, als du teilweise Kommentare auf Facebook gelesen hast. Die Cardinals haben bislang keinen Splash-Proof gemacht. Dennis, du hast schon gesagt, de facto wäre es auch tatsächlich der Zeit noch der falsche Zeitpunkt und auch unsere feuchten Träume waren genau deshalb als feuchte Träume auch deklariert. Aber nichtsdestotrotz, Christian, Kai, die Frage geht primär an euch. Ungeachtet, sage ich mal, ne, des zu bremsenden Euphemismus hinsichtlich von Splash-Signings, die gegebenenfalls kommen oder halt wahrscheinlich eher nicht, was würde für euch die erste Woche der Free Agency zu einer, oder ne, die erste Woche der Free Agency zu einer erfolgreichen ersten Woche der Free Agency machen? Ja, ich war jetzt so ein bisschen grundphilosophisch. Kai?
Ich glaube, das Wichtigste wäre halt einfach, solche Moves wie jetzt die zu machen, vielleicht noch ein paar jüngere Spieler noch, da gibt es auch noch ein paar auf dem Markt, die man so als Grundpfeiler für die nächsten Jahre mit aufbauen könnte. Das wäre eine Option und dass man halt relativ breit aufgestellt ist und dann halt sich im Draft, ich sag jetzt mal, die Rosinen rauspicken kann. Da gibt's genug, vor allen Dingen in der Offense. Und dass man halt ein gewisses Fundament aufbaut, vielleicht auch ein paar Prove-It-Deals auf ein, zwei Positionen und dann halt guckt, was man im Draft noch weiter dazu holen kann.
Ja, so würde ich es tatsächlich auch halten wollen. Würde auch tatsächlich gar nicht so die großen Signings machen. Ich hatte vorhin kurzzeitig vor der Aufnahme ja erwähnt, dass T. Higgins jetzt einen Trade requested hat bei den Bengals und da auch raus möchte. Da war dann auch so, könnten wir da vielleicht zuschlagen, aber wenn man mal so ein bisschen optimistisch oder nein, nicht optimistisch, sondern wie sagt man so schön, mir fällt das Wort gerade nicht ein, realistisch, das war das, was ich gesucht hatte, da so ein bisschen realistisch rangeht, wäre das wahrscheinlich ein Move, der zu teuer wäre und der ist zwar groß und aber und ein guter Wide Receiver, aber ich glaube, wenn wir tatsächlich Marvin Harrison an Stelle 4 kriegen, dann braucht man sowas nicht unbedingt.
Dennis, was würde für dich die erste Woche der Free Agency zu einer erfolgreichen machen?
Also die hat für mich heute schon mal erfolgreich angefangen, indem wir einen Cornerback und einen Defense Tackle geholt haben. Das sind Positionen, die ich auf jeden Fall verstärkt sehen wollte. Christian hat gerade Wide Receiver angesprochen. Wenn wir da einen großen, breiten finden, würde ich ihn nehmen. Aber halt nicht für einen Trade, glaube ich. Das würde T. Higgins ja bedeuten. Wenn wir jetzt noch vielleicht uns ein bisschen auf der Guard-Position noch verstärken, dann wäre das schon cool. Und vielleicht noch, wenn man dann ganz groß sagen möchte, vielleicht noch einen schönen Edge-Rusher dazu. Aber mit den beiden Signings bin ich erstmal schon sehr zufrieden. Und man muss ja nicht gleich am Anfang alles raushauen. Man kann ja erstmal gucken, lasst doch erstmal die ganzen Leute wie wild ihr Geld um sich schmeißen und die teuren Verträge rausholen, weil sie glauben, sie müssten die ersten Spieler haben. Die sonst, und dann halt gucken, was so nach dem ersten Run überbleibt, wenn du den Spieler nicht unbedingt haben willst. Einfach mal abwarten, was überbleibt und dann die soliden Dinger da rausholen.
Zumal du die soliden Dinger schon rausgeholt hast, ne? Und du setzt dich selber in diese Position. Ich meine, auch Sean Murphy Bunting und Bilal Nichols wären früher oder später an einem Team rangegangen oder zu einem Team gekommen. Aber beides, wie gesagt, grundsolide Spieler am Ende des Tages, die später auf jeden Fall einen Abnehmer gefunden hätten. Und gerade mit den Manageable Contracts, wenn wir sie mal so nennen wollen, pro Jahr 7 Millionen jeder Spieler von den beiden, bist du immer noch in der Position, später ein Splash-Signing zu machen oder sonst dergleichen oder ein bisschen mehr Geld auszugeben für Gott weiß wen. Muss ja nicht mal ein richtiges Splash-Signing sein oder sonst irgendwas, abgesehen davon mache ich die Bezeichnung nicht, aber egal. Also du stellst dich selber, glaube ich, einfach gerade gut in die Position, später immer noch Geld in die Hand zu nehmen. Und zugleich hast du aber jetzt, sage ich mal, zum Start der Free Agency wirklich in den ersten paar Stunden der Legal Tampering Period schon Spieler ergänzt, die, wo wir auf jeden Fall zu schätzen wissen, auch die Leute, die sich mit den Cardinals ein Stück weit mehr auseinandersetzen, zu schätzen wissen, dass das, was die Spieler hoffentlich dann für die Tiefe bei uns im Kader tun, einen unermesslichen Wert haben wird. Und gerade Bilal Nichols mit den 3 Jahren dann über die kommenden 3 Jahre einfach jemanden dazu haben, der in der Rotation sein wird, von dem wir auch wissen, der macht jedes Spiel, ich klopfe 3-mal auf Holz. Das ist dann, wie gesagt, das kann man einfach nicht aufwiegen. Und wenn ich dann jetzt eben schon, ich habe wirklich, ich lösche das Internet irgendwann, weil manche Leute sollte halt wirklich einfach der Zugang zum Internet verwehrt werden, da liest du dann halt teilweise wirklich frustrierte Fans, will ich sie nicht mal nennen, ja, frustrierte User, die Kommentare von sich geben wie, ja, mediocre Teams doing mediocre Moves und hast du nicht gesehen. Darum geht es überhaupt nicht. Darum geht es nicht. Es geht um Roster-Building, es geht um eine clevere Herangehensweise an die Free Agency und nicht um rücksichtsloses Geld ausgeben. Das können viele Teams, aber die Kunst besteht darin, die Mitte des Rosters zu bauen und nicht die Spitze. Und das machen die Arizona Cardinals gerade. Das heißt, wenn ihr solche Kommentare seht, lasst euch nicht von diesem gefährlichen Gedankengut anstecken. Das, was die Arizona Cardinals jetzt zumindest auch schon mit den beiden Spielern bewiesen haben, ist, dass das Verständnis dafür da ist, das Roster zu bauen. Das Verständnis hätte auch schon vorher da sein können. Aber Kai?
Ja, um nochmal auf die Wünsche von Dennis ein bisschen mit einzugehen. Guard sehe ich auch noch als relativ wichtig an.
Ja.
Alleine dadurch, dass, es gibt ein paar interessante Guard-Prospects im Draft, aber es gibt jetzt nicht so den absoluten Überstar, den man sofort in Runde 1 nehmen sollte, sondern eher so Ende Runde 2, Anfang Runde 3. Deshalb wäre vielleicht ein erfahrener Guard nochmal definitiv was für uns. Und Wide Receiver kann ich sagen, haben wir genug im Draft, die Talent haben und die auch alle groß sind.
Ja, definitiv. Auf die Prospects werden wir auch im Verlauf der kommenden Wochen noch eingehen, Kai. Schön, dass du das schon ein bisschen geteasert hast. Gibt da ja wirklich tatsächlich so 1-2 Prospects, aber von denen ich heute sagen muss, bin ich sehr begeistert. Von daher, die werden wir uns dann auf jeden Fall noch reinziehen. Wie gesagt, also die Arizona Cardinals in den ersten paar Stunden der Legal Tampering Period 2 Moves bereits gemacht, Sean Murphy Bunting gesigned und auch Bilal Nichols. Wer übrigens, das sind schon 2 Signings mehr, als wir letztes Jahr zu dem Zeitpunkt hatten. Also wer sagt, wir wären passiv oder sowas, der kann mir auch mal, der kann ja mal gucken, wo die Sonne scheint. Und es sind natürlich immer noch Top-Free Agents auf dem Markt. Die werden wahrscheinlich auch früher oder später den Weg natürlich von der Bühne finden. Aber Vikings Pass Rusher Daniil Hunter ist immer noch auf dem Markt, der jetzt höchstwahrscheinlich sogar auch nicht mehr von den Vikings geresigned wird mit dem Signing von Jonathan Greenard. Leonard Williams, der jetzt ja für den die Seattle Seahawks getradet hatten und der jetzt Free Agent geworden ist, der ist immer noch auf dem Markt, ne? Also, und DJ Reader von den Cincinnati Bengals und Josh Uche, wen haben wir noch hier? Sheldon Rankins zum Beispiel auch noch von den Texans, der letztes Jahr eine grundsolide Saison hingelegt hat. Noch ein kleiner Sleeper-Pick von mir, Kenny Moore, wobei den würde ich jetzt so ein bisschen degradieren, einfach weil wir jetzt schon Sean Murphy Bunting gesigned haben. Kenny Moore wäre für mich eine andere Veteran-Cornerback-Edition gewesen. Gerade auch aus dem Zusammenspiel damals mit Jonathan Gannon bei den Colts zusammen Zeit verbracht. Und Kenny Moore hatte auch in einem Interview gesagt, dass Jonathan Gannon einer seiner Lieblingscoaches gewesen wäre. Von daher, das wäre so ein Sleeper für mich gewesen, jetzt eher weniger mit dem Signing, wie gesagt, von Sean Murphy Bunting, aber wir werden sehen, was der Rest der Free Agency Period dann noch für uns bereithält. Ich denke, das wird noch eine ganze Menge sein.
Wundervoll. Cornerbacks kann man nie genug haben.
Cornerbacks kannst du nicht genug haben und wen hätten wir jetzt gerade de facto auf dem Roster? Lass uns das gerade einmal durchspielen. Wir hätten jetzt natürlich Sean Murphy Bunting, wir hätten Keetrue Clark, Starling Thomas V, Garrett Williams, wenn du ihn zu den Cornerbacks zählen möchtest, als Nickel-Cornerback meinetwegen, habe ich Antonio Hamilton ist auch noch unter Vertrag? Ja.
Ich glaube ja.
Ja, ist auch noch unter Vertrag und ich vergesse hundertprozentig irgendwen. Bobby Price vielleicht noch. Ist Bobby Price noch unter Vertrag? Man weiß es nicht. Ich habe es gerade gar nicht vor Augen. Na jedenfalls, das bildet so ein bisschen die Spitze des Raums. Wir werden sehen, richtig, wer am Ende, sage ich mal, seinen Namen auf das 90-Mann-Roster findet. Dafür ist ja noch ein bisschen Zeit. Gut, ich würde sagen, apropos Zeit, benutzen wir den Rest der verbleibenden Zeit heute, Kai, um dir so ein bisschen die Bühne zu geben und deiner Arbeit und deinem Wissen. Ich würde sagen, mit der Zeit, die uns verbleibt, würde ich sagen, stützen oder werfen wir uns tatsächlich heute auf erstmal nur eine Position, die wir letzte Woche schon so ein bisschen angeschnitten haben, Lukas und ich. Und wie gesagt, deswegen würde ich dir einfach die Bühne überlassen. Ich würde sagen, wir fangen mit Wide Receiver an, einfach weil es mit wohl auch die prominenteste Position ist, wenn wir gerade auch über unseren ersten Pick im Draft sprechen, nämlich den Fourth Overall Pick. Und wie gesagt, den Rest würde ich komplett dir überlassen. Ich hatte dir die Aufgabe gegeben für alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich hatte Kai die Aufgabe gegeben. Er soll uns seine 10 besten Wide Receiver mitbringen. Sagen, was können sie eher weniger gut. Das Ganze natürlich so komprimiert wie möglich, weil ich weiß auch, wie viel man darüber reden kann. Aber von daher versuchen uns das mal in so kurzer Zeit wie möglich so genüsslich wie möglich zu machen, Kai.
Ja, also ich werde das jetzt nicht ranken. Ich werde einfach mal so mit den bekanntesten Namen anfangen. Es sind auch eher so die Leute, auf die habe ich mich jetzt heute eher fokussiert, die so in den ersten 3 Runden gehen werden, höchstwahrscheinlich, weil das noch so die bekannteren Namen sind, die man vielleicht auch schon mal gehört oder gesehen hat irgendwie. Ich glaube, der bekannteste, der bei uns in der Community ja schon sehr lange rumgeistert, ist Marvin Harrison Jr. von Ohio State. Der mit einer Größe von 6'3 auch schon mal noch mal ein bisschen Körpergröße mit in den Kader bringen würde. Er hat einen guten Antritt und eine Beschleunigung, ist gut bei 50-50-Bällen, ist eine sehr konstante Anspielstation bei Würfen, die so um die 20 Yards sind. Wird auch sehr oft mal gerne bei einem Slant eingesetzt und kann man dafür sehr, sehr gut nutzen. Nimmt auch ab und zu mal die tiefen Bälle, wo er dann auch meistens überzeugen kann. Was mir ein bisschen negativ bei ihm aufgefallen ist, ist, dass er gerne dazu tendiert, den Ball mit der Brust fangen zu wollen und nicht mit der Hand. Was immer so ein bisschen schwierig ist, was dann die Ballkontrolle angeht. Und was mir auch ein bisschen aufgefallen ist beim mehr Tape gucken, dass die Mimik und Körpersprache immer ein bisschen schwierig ist, wenn eine Aktion zwischen ihm und dem Quarterback nicht funktioniert. Und da muss ich sagen, habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Ist aber in allem ein sehr solider Spieler und wird so als Outside-X-Receiver einkategoriert.
Ja, ich glaube, Marvin Harrison Jr., wie du ja sagst, mit häufig auch der am höchsten gerankte Wide Receiver in der gesamten Klasse. Wir hatten letzte Woche schon mal so ein bisschen auch für uns, sage ich mal, festgehalten, dass es da ja noch 2 andere gibt, die so ziemlich oder zumindest so ein Stück weit in die gleiche Klasse fallen könnten wie ein Marvin Harrison Jr., nämlich Malik Nabers und Roma Dunsey.
Ja.
Genau, würdest du einfach weitermachen?
Wollen wir zwischendurch dazu was sprechen oder soll er erstmal durch?
Ja, doch, Dennis, ja, auch
aus. Jetzt habe ich kurz gewartet.
Nur eine kurze Frage. Über Marvin Harrison Jr. brauchen wir nicht viel reden. Du hast ja alles gut zusammengefasst. Aber mich würde jetzt mal deine Meinung dazu interessieren, wenn die Leute sagen, er ist ein Generational Talent. Stufst du ihn auch so ein oder sagst du mit den Einschränkungen, die du schon gefunden hast, ja, sehr gut, aber ganz so hoch dann doch nicht?
Ja, also Generational Talent ist für mich so ein Begriff, der jedes Jahr in jeder Draft-Class mindestens einmal irgendwie benutzt wird für irgendeinen Spieler, weil man halt sagen will, das ist der Spieler überhaupt. Und bei vielen, ich erinnere daran, weil er jetzt ja auch Free Agent ist, zum Beispiel Chase Young galt auch als Generational Talent. Ja. Also wirklich durchgesetzt hat er sich nicht. Also die Einkategorisierung finde ich immer ein bisschen schwierig. Er ist ein sehr guter Spieler. Ich erwarte jetzt aber nicht mehr so die absoluten Sprünge von wegen, ach, das habe ich ja noch nie von ihm gesehen. Er ist jetzt schon ein sehr guter Spieler, den du wahrscheinlich letztes Jahr schon in die NFL hättest werfen können und der hätte dir eine sehr gute Saison abgeliefert.
Okay.
Gut. Ja. Christian, du noch was, weil du vorhin auch schon mal vor der Aufnahme über ihn gesprochen hattest, oder?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich würde da auch nichts weiter hinzufügen wollen. Genau. Also er hat sich auf jeden Fall in seinem letzten Jahr dann nochmal verbessert. Ich glaube, da wurde letzte Folge auch schon mal drüber gesprochen, dass er halt sich gleich beim ersten Kontakt halt zu Boden reißen lässt, da getackelt wird. Das hat sich ja nun auch zur letzten Saison dann extrem gebessert. Also das wurde ihm ja auch negativ angekreidet, dass da nicht mehr so viele Yards after Contact gewesen sind. Ja, aber ansonsten können wir gerne weitergehen.
Dann würde ich mit Malik Nabers weitermachen, mit dem ihr letzte Woche auch schon mal kurz gesprochen hattet. Er wäre, ich sage jetzt mal, nur 6-0 groß, ist aber damit gefühlt immer noch mit der Größte bei uns in der Wide-Receiver-Gruppe. Bei uns im Kader. Ist ein sehr schneller Spieler, der sehr gute Richtungswechsel hat, ist sehr gut in der Route, kann sehr gute Separation kreieren und ist auch ein sehr guter Spieler, wenn es darum geht, Yards after Catch zu sammeln. Da kann er wirklich sehr überzeugen. Er hat nach dem Catch allerdings, was mir ein bisschen negativ aufgefallen ist, die Tendenz zurückzulaufen. Also wieder Richtung Quarterback, um da wieder neuen Platz zu finden, um da weiterzulaufen. Das wird so in der NFL wird das nicht funktionieren. Da bin ich mir relativ sicher. Außerdem wurde er oft als Gadget-Spieler eingesetzt. Das heißt, hier mal hinter den Quarterback vorbeigelaufen, da mal neben dem Quarterback gestanden und den Ball angenommen. Weiß ich nicht, ob der bei uns so gut ins System passt, weil das ja eher so die Sachen sind, die letzte Saison vor allen Dingen Rondell Moore gemacht hat. Deshalb weiß ich nicht, ob das da wirklich so reinpasst. Und was für mich ein großer negativer Punkt ist, dass er oftmals Probleme hatte, wenn er beim Catch unter Druck gerät. Also Körperkontakt mit dem Defender hat, dann hat er den Ball das ein oder andere Mal durchaus fallen lassen.
Ja, eine Sache, die auch mir aufgefallen ist in Ergänzung dazu, war, dass, also zumindest meiner Meinung nach, dass einfach sein Route-Tree einfach so ein bisschen underdeveloped ist, wenn man so möchte. Liegt vielleicht auch daran, dass er für viele Gadget-Plays genutzt worden ist, weil ne, desto mehr Gadget-Plays, desto weniger tatsächlich Hut muss am Ende des Tages ja auch laufen. Aber nichtsdestotrotz, ich fand sein Route-Tree war auch so ein bisschen unterentwickelt. Was natürlich bedeutet, wenn er jetzt in die NFL kommt, muss er halt auch gegebenenfalls erstmal eine Menge neue Routen lernen. Ne? Jetzt ist er tatsächlich aber ein sehr, sehr guter Route-Runner. Das haben, glaube ich, aber alle drei gemeinsam. Romadunze vielleicht noch mal ein bisschen weniger als der Rest, aber dadurch macht er das durch andere Sachen wieder wett. Aber ungeachtet davon ist es natürlich immer noch ein Lernprozess. Und du kaufst natürlich, sage ich mal, lieber ein Auto ein, das diverse Dinge schon kann, anstatt du das dann später noch einbauen musst. Genau. Das zumindest auch von meiner Seite aus zu Malik Nabers.
Genau, dann würde ich auch noch zu dem Grund kommen, warum er vor allen Dingen so teilweise eingesetzt wurde. Er wird als Typ auch so als Multi-Role-Receiver eingeordnet. Der Grund, warum er zum Beispiel den Outside nicht machen musste, ist, weil er noch einen Teamkollegen mit Brian Thomas Jr. hat, der auch so borderline erste Runde ist, der dann halt eben mit 6'3 noch mal ein bisschen größer ist, eine sehr gute Beschleunigung hat, ist sehr gut, was das Balltracking angeht, heißt, er weiß immer, wo der Ball ist, und er hat ein sehr hohes Upset, meiner Meinung nach, also von dem könnte man wirklich noch überrascht sein und könnte dann vielleicht den so in die Kategorie der anderen drei mit einordnen, hat einen hohen Endspeed, gute Körperspannung. Und was er halt schafft, ist, sich schnell von dem Cornerback an der Line of Scrimmage zu lösen und dort schon mal Raum zu schaffen. Ja, sehr langsam. Und auch da wieder das Ding bei den LSU-Spielern. Der Route-Tree ist nicht wirklich ausentwickelt. Also da gibt es definitiv noch Potenzial. Und das waren halt meistens so, ja, okay, du gehst in die Richtung, ich gehe in die Richtung. Das machen wir jedes Mal. Und so bauen wir dann unser Spiel auf. Das hat aber auch so funktioniert. Und was mir bei ihm ein bisschen aufgefallen ist, ist die Ball Security. Da war dann schon mal, da wird er leicht hinten an der Schulter berührt, auf einmal liegt der Ball auf dem Boden. Das sind so Sachen, die können dich in der NFL halt sehr teuer zu stehen kommen.
Ja, definitiv. Aber wie du sagst, der ist so borderline First Round, ne? Ich hatte ihn auch tatsächlich, wenn wir über den 27. Pick sprechen bei uns, auch schon das eine oder andere Mal da gehen sehen. Jetzt mit dem Combine aber auch, hat er tatsächlich so ein bisschen wieder an Auftrieb auch gewonnen, ne? Zumindest von dem, was ich mitbekommen habe, heißt, gegebenenfalls wird er dann sogar schon vor 27 gehen, wenn ich noch, wenn ich, wie gesagt, früher oder halt dann potenziell später, je nachdem, wie die erste Runde sich halt eben aus, ja, wie die Runde sich austangiert. Dennis, du wolltest was sagen?
Nö, wollte ich nicht.
Achso, tut mir leid, dann habe ich dich, da habe ich deine Gestik fehlgedeutet.
Ich habe nur gerade gehustet.
Entschuldige. Ich hoffe, dir geht's gut.
Naja.
Okay. Gut, Christian, wolltest du noch was zu Brian Thomas oder sowas, deine Meinung reinwerfen?
Nö. Wir können gerne weitermachen.
Wundervoll. Kai? Gut.
Dann machen wir weiter mit Rome Odunze von Washington, 6'3 groß, auch ein Outside-X-Receiver. Ihr merkt, da gibt es dieses Jahr sehr viele, was letztes Jahr eher Mangelware war, ist dieses Jahr häufiger verfügbar. Hat einen sehr guten Antritt, ist von den dreien, also Marvin Harrison Jr., Malik Nabers, ist Rome Odunze, würde ich sagen, für mich persönlich der beste 50-50-Ballspieler. Den kannst du sehr gut einfach tief schicken, was bei einem Kyler Murray vielleicht auch eine ganz gute Option sein könnte. Ist auch sehr gut bei Yards After Catch. Sucht auch immer noch mal den weiteren Weg und geht da auch dem Tackle nicht aus dem Weg. Hat zwei interessante Moves, die ich dabei immer wieder sehe. Das sind ist einmal ein Spin-Move, den er sehr regelmäßig und konsequent macht, und ein Stiff-Arm, den er da auch öfters mal hervorbringt, um sich dann noch mal vom Verteidiger zu lösen. Die Konzentration beim Catch ist mir ein bisschen aufgefallen, was manchmal so das Problem ist. Da ist er dann mit den Augen schon wieder 10 Yards das Spielfeld weiter unten und merkt dann halt irgendwann, ach scheiße, der Ball ist ja doch nicht in meinen Händen. Das ist so ein bisschen das Ding, und auch Ball Security. Aber das sind so Sachen, die kann man ihm abtrainieren oder abgewöhnen, und dann ist das eine sehr gute Option, den ich ehrlich gesagt auch ein bisschen höher als Malik Nabers persönlich sehe. Der gefällt mir vom Spielstil halt einfach mehr.
Ja, zumal, also zum Beispiel das Trust Toolkit von Rome Odunze gefällt mir halt auch besser, gerade wenn du über diese Physicality sprichst, weil gerade wenn du zum Beispiel, wenn es zum Beispiel in die Red Zone geht oder sonst irgendwas, ist dann einfach so eine physische Präsenz wie Rome Odunze halt einfach, das gibt dir nochmal einen ganz anderen Asset. Ja? Wir hatten letzte Woche auch schon mal scherzhaft gesagt, oder wir hatten ihn zitiert, wo er scherzhaft gesagt hat, so 50-50-Balls sind keine 50-50-Balls bei mir, sondern ne, 100-0-Balls, weil er halt einfach, wenn das Ding in seine Richtung geworfen wird, der Überzeugung ist, das ist mein Ball. Ja? Und ja, dementsprechend, sowas fällt dir natürlich dann als Malik Nabers mit 6-0 ein Stück weit schwieriger, eine Präsenz in der Red Zone zu sein, auch wenn du immer noch der Größte bei uns im Kader wärst, aber das ist jetzt auch nicht schwer. Von daher, genau, deswegen, aber ich muss sagen, deswegen gefällt mir Rome Odunze tatsächlich auch als Prospect besser als Malik Nabers.
Wie schätzt du die Geschwindigkeit ein? Weil von den dreien genannten ist er so ein bisschen der, ich will nicht sagen langsamste, aber der mit der
Trägste? Träge?
Nein, langsam nicht, weil schnell sind sie auf ihre Weise alle, aber er ist jetzt beim 40 Hertz, der hat jetzt zumindest die höchste Zeit von den dreien.
Nee, also ich habe bei Rome Odunze hatte ich beim 40 Yard Dash, den ich jetzt gefunden hatte, waren 4,45. Natürlich, das ist nicht super schnell. Beim Tape schauen fand ich ihn aber athletischer und schneller und war dann ein bisschen überrascht, dann sehen zu müssen, dass Malik Nabers laut 40 Yard Dash schneller ist, was aber auch immer so ein bisschen ein Trugschluss ist, weil da haben die ja keine Pads und so weiter an und so. Und also auf dem Tape, da kann man sich auch nur ein kurzes Highlight-Tape angucken, da sieht man sofort, also finde ich zumindest, dass Rome Odunze Spielgeschwindigkeit halt einfach mitbringt, die mir bei Malik Nabers ein bisschen fehlt.
Was du ja auch so ein Stück weit noch unter Betracht ziehen musst, ist, wie du sagst, diese Game-Speed, und viel daraus setzt sich auch zum Beispiel aus dem Route-Running und aus der Route-Running-Ability zusammen, weil jeden Schritt, genau, den du nicht extra gehst in deiner Route, die du läufst, sparst du dir Zeit. Wenn du dir Zeit sparst, bist du schneller. Ob du jetzt langsamer vielleicht in der Bewegung bist, aber den Schritt weniger machst, ne? Also das sind ja dann nochmal ganz zwei verschiedene Paar Schuhe. Das ist ja aber auf jeden Fall etwas, was alle drei mitbringen. Also gerade diese Route-Running-Ability. Und deswegen wirken alle auf dem Spielfeld eigentlich einfach schnell. Und dann sind es halt nur noch Kleinigkeiten, die da so ein Stück weit den Unterschied ausmachen.
genau. Dann würde ich jetzt zu einem Spieler kommen, bei dem ich mich selber ein bisschen schwer tue. Das ist Adonai Mitchell von Texas. Ist auch ein Outside-X-Receiver, der sehr schnell ist, einen guten Get-Off hat, sehr agil ist. Und auch diese Slants so bei 15 bis 25 Yards sehr verlässlich ist. Mein großes Problem, was ich mit ihm habe, ist, er spielt bei Texas. Das liegt halt einfach daran, dass die halt dieses ganz komische Scheme haben, dass die Wide Receiver laufen einfach, der Quarterback guckt, ist der Spieler frei? Hm. Wenn ja, werfe ich. Wenn nein, laufe ich halt einfach selber oder mein Running Back kriegt den Ball. Und das ist halt immer so ein bisschen schwierig einzuschätzen, wie können die sich in der NFL entwickeln? Und auch die haben einen sehr eingeschränkten Route-Tree, den sie da laufen müssen. Zumal er eigentlich gewinnt er seine Duelle nur durchs stumpfe Laufen. Und unter Druck hat er halt Probleme und hat auch so ein bisschen das Problem, den Ball wirklich so mitzubekommen, wo genau er ist. Das ist mir persönlich ein bisschen aufgefallen. Aber wie gesagt, Texas ist da halt ein großer Punkt, der mir ein paar Fragezeichen beschert, weil die sind nie so einfach zu konvertieren in die NFL als halt von anderen Colleges die Spieler.
Christian, hast du dein Mikro runtergefahren, als würdest du was sagen wollen?
Aber er war natürlich extrem schnell.
Ja, natürlich.
Und einer der wenigen in den letzten Drafts, ne, mit 6 Fuß 2, glaube ich, ist er. Um die 200 Pfund schwer. Ja, genau. Und da unter 4,35 war, glaube ich, der letzte, der das gemacht hat, DK Metcalf.
Ja, klar. Wie gesagt, der kann auch super einschlagen, der ist auch so borderline erste Runde oder so frühe 20er. Es ist halt immer nur ein bisschen schwierig, da letztes Jahr gab es ja auch Spieler von Texas im Draft, die Wide Receiver waren. Auch die hatten letzte Saison Probleme, sich einzufinden, weil denen musst du erstmal ein paar Routes und so weiter beibringen. Das ist halt immer ein bisschen schwierig und wir bräuchten halt, wenn wir früh einen Wide Receiver holen, einen, der uns auch schon direkt in der ersten Saison unterstützen könnte.
Ja, gehe ich mit.
Ja, ich glaube, von mir und Dennis gibt es keine weiteren Kommentare.
Oh, nö.
Gut, dann kommen wir zu noch einem Borderline-First-Rounder. Das ist Troy Franklin von Oregon. Der ist 6'2 groß, hat einen 40-Yard-Dash von 4,41 gehabt, ist ein guter Route-Runner, hat Speed und Antritt, kann auch gut abstoppen und wieder beschleunigen, was mir bei ihm halt sehr gut aufgefallen ist. Ist aber eher ein Spieler, den setzt du entweder bei Deep Balls ein, also so als Outside-X-Receiver, oder halt dann doch eher ein bisschen im Slot, weil er da halt auch seine besten Sachen halt mitbringt. Was bei ihm ein großes Fragezeichen ist, ist das Gewicht. Und man sieht halt auch einfach, wird der nur ansatzweise von einem Defender bei einem Lauf berührt, dann ist das Play vorbei, dann kommt er nicht mehr von der Stelle. Und da ist halt wirklich so ein bisschen das Problem bei ihm.
Da sehe ich zum Beispiel auch meine größten Bedenken mit Troy Franklin selber. Gerade bei dem Lauf-Heavy-Scheme, das wir benutzen, bei dem Play-Action-Heavy-Scheme, das wir benutzen, wenn du dann jemanden reinbringst, der seinen Körper nicht einzusetzen weiß, beziehungsweise nicht einsetzen kann, weil er halt einfach out-physicaled wird und der im Laufspiel, im Wide-Receiver-Blocking, wenn du so willst, ja, eine Liability ist, da musst du dich natürlich zweimal fragen, wann gelegen hat. Also deswegen sehe ich zum Beispiel auch Troy Franklin, wenn er Borderline First-Round-Talent ist, aufgrund seiner anderen Qualitäten, sehe ich ihn zum Beispiel aufgrund seiner Defizite im Laufspiel auf jeden Fall nicht als Kandidat für die Cardinals am Ende des Tages.
Genau, ja, das ist dieses Jahr der Vorteil. Man kann sich halt raussuchen, welchen Spielertyp man am liebsten haben will. Dann wird man den halt auch eher ein bisschen größer oder ein bisschen höher oder ein bisschen tiefer in seinem Draftboard haben. Zu einem Spieler, der nur 6'0 groß ist, aber sehr gut tatsächlich beim Blocken ist Ladd McConkey von Georgia. Mhm. Das ist mir wirklich positiv aufgefallen bei ihm. Er hat auch ein präzises Route Running und er weiß auch immer, wo der Ball ist. Man sieht auch während des Plays, er schaut sich immer wieder um, wo ist der Ball, wo sind meine Gegenspieler. Heißt, er trackt das Feld ganz gut und hat eine sehr gute Hand-Augen-Koordination. Also da merkst du wirklich, der konzentriert sich mit den Augen drauf, bis er den Ball gefangen hat, dreht sich dann erst wieder um, schaut dann, wo kann ich hingehen. Was er so ein bisschen noch hat als Problem, ist die Separation. Da hadert es manchmal noch ein bisschen. Ja, Downfield ist bei ihm auch immer ein bisschen schwieriger. Der ist halt auch eher so der Multi-Role-Player. Das heißt, wahrscheinlich wäre bei ihm auch eher so Slant- und Slot-Wide-Receiver wahrscheinlich so das eher effektivere oder so wie Christian Kirk bei uns oder dann bei den Jaguars am besten war, so diese 15 Yards und dann nach innen ziehen und dann wirfst du ihn an und dann ist gut.
Ich glaube, den Vergleich, den ich letztens zumindest mal gehört habe, war Cooper Kupp. So Spielertyp-mäßig Cooper Kupp. Cooper Kupp operiert ja auch viel aus dem Slot heraus, mag er ja auch überhaupt rumrotieren etc., einfach weil er als Roadrunner so ja seine Talente halt von jeder Position aus einbringen kann. Und ja, das war so ein bisschen die Parallele, die zu Ladd McConkey da gezogen worden ist. Fand ich sehr spannend. Aber ja, nichtsdestotrotz, wie gesagt, Ladd McConkey wäre, glaube ich, so in der Reichweite an Picks, wo wir jetzt gerade keinen haben, zumindest meiner Meinung nach. Aber wie gesagt, auch einer, sage ich mal, der Top-Wide-Receiver auf jeden Fall in den Draft, keine Frage.
Ja, dann hat noch jemand anders was zu sagen, sonst würde ich weitermachen mit einem Spieler von Florida State, und zwar ist das Keon Coleman. Da scheiden sich die Geister bei ihm ein bisschen, ist 6'3 groß, hat 40-Yard-Dash von 4,61, was nicht sonderlich schnell ist. Das sieht man auch, dass er nicht den absoluten Topspeed hat, um da mal mit dem Negativen ein bisschen anzufangen. Er hat aber wieder das größere Problem mit dem Blocken vor allen Dingen. Also beim Blocken kannst du ihn nicht wirklich einsetzen. Er hat noch ein paar kleine technische Probleme, die man aber über die Offseason definitiv daran arbeiten könnte. Und die er läuft die Routes einfach nicht so scharf. Also der macht das so ein bisschen halbherzig und so, hat aber eine sehr gute Physis, was ihm da wieder dann hilft, um sich dann halt da in 50-50 Balls zum Beispiel durchzusetzen, und gewinnt halt sehr viele seiner Plays durch seine Physis einfach, dass er mit seinem Körper dann die Gegenspieler halt dementsprechend halt ein bisschen wegschiebt oder mal mit dem Stiff Arm zur Seite schiebt.
Und wenn du ihn als Wide Receiver nehmen kannst, kannst du ihn nur als Tight End einsetzen. Den Körper her hat er davon. Was mir bei Keon Coleman aber ein bisschen negativ aufgefallen ist, und er hat sich ja schon als einer der Top-Wide Receiver des Drafts selber bezeichnet. Und das sind für mich immer so Aussagen, die ich schwierig finde. Ne? Ich erinnere noch an einen gewissen, ich nenne keinen Namen, aber die neuen Joshua über uns werden.
Was?
Die neuen Picks vorher werden sich noch ärgern. Kandidaten. Nein, ich finde solche Aussagen, also Selbstbewusstsein finde ich gut. Wenn das in solchen Aussagen mündet, finde ich es teilweise schwierig.
Ja, definitiv.
Und deswegen, um nur dazu zu Ende zu bringen, bin ich mir nicht sicher, ob das ein Charakter ist, den Monty Austin und Jonathan gerne unbedingt haben möchten.
Ja. Also zumal jetzt, dass einige Charakterfragen ja mit Keon Coleman so ein bisschen im Raum stehen, ist es, wir hatten eben über Game Speed und tatsächliche Speed gesprochen, dass die unterschiedlich sein können. Bei Keon Coleman kannst du ein Argument dafür bringen, dass beide Speeds unteres Segment sind. Ne? Ja. Weil er seine Routen nicht so scharf läuft, spart er sich keine Zeit und er ist auch nicht der Schnellste ganz prinzipiell. Das heißt, er läuft langsam und er läuft die Routen auch noch langsamer. Von daher ist dann seine, sage ich mal, Effektivität am Ende natürlich auf dem Feld eingeschränkt. Insofern, als dass eine der Dinge, die, sage ich mal, gerade für College Wide Receiver in die NFL immer transferierbar sind, ist deine Fähigkeit, Routen zu laufen. Das nimmt dir keiner. Das bringst du immer mit in die NFL. Und ja, wenn das schon nicht funktioniert, weiß nicht, wo du dann weitermachen willst.
Ja, also er wird auch eher so Anfang Runde 2, Mitte Runde 2, fällt aber gerade immer ein bisschen mehr, weil halt der Combine auch einfach nicht gut war. Da hofft man jetzt so ein bisschen darauf, dass der Pro Day bei ihm ein bisschen besser aussieht und er dadurch dann vielleicht nochmal ein bisschen gewinnen kann. Wenn ihr sonst nichts mehr zu ihm habt, würde ich weitergehen zu einem Spieler, der übrigens gebürtig aus Arizona kommt, und zwar Brandon Rice. Der Nachname lässt es vermuten. Das ist der Sohn von Jerry Rice auch tatsächlich. Hat bei USC gespielt, ist 6'2 groß, hat eine 40-Yard-Time von 4,5. Er ist ein Outside-X-Receiver, wird Stand jetzt so Ende Runde 3, Anfang Runde 4 genommen. Und nee, stimmt gar nicht. Sorry, Ende Runde 2, Anfang Runde 3. So. Ist ein großer, hat einen großen Catch-Radius, ist sehr gut bei 50-50-Bällen, schmeißt sich da auch, wenn der Ball kommt, mit allem, was er hat, in den Ball rein. Man merkt jetzt schon, dass er das definitiv öfters trainiert hat. Zum Beispiel, dass er immer darauf achtet, dass er jetzt schon im College, was relativ selten ist, mit beiden Füßen oder mit beiden Zehen im Feld ist, damit der Ball auch in der NFL wirklich als angekommen gilt. Er fängt mit den Händen, fängt den Ball immer am höchsten Catchpunkt. Yards after Catch sind nicht schlecht. Genau, hat am College auch schon mal Kick- und Punt-Returner gespielt. Heißt, sollte der bei uns nicht sofort in die Top 3 kommen oder sowas, könnte er darüber sich mit Greg Dortch zum Beispiel abwechseln und könnte da erstmal ein bisschen Erfahrung sammeln. Genau, hat ganz gute Routes und einen hohen Endspeed.
Ja, ich finde, bei Brandon Rice musst du halt sagen, so wie du das jetzt gerade vorgetragen hast, möchte man sich vielleicht fragen, ja gut, warum wird er dann nicht höher gerade prognostiziert? Er ist halt ein Spieler, er macht eine Menge gut, aber jetzt auch nichts, sage ich mal, unheimlich exzeptionell. Ne? Also ist jetzt nicht also er ist halt einfach ein grundsolider Wide Receiver, der eine ganze Menge Dinge gut macht, aber auch nicht, sage ich mal, irgendwas außergewöhnlich schlecht. Und dementsprechend ist er genau da in der Range auch anzusiedeln. Ich fand Brandon Rice auch ganz, ganz schön auch und habe ihn auch schon öfter zu uns, also zu den Cardinals gemockt in meinen Mockdrafts. Einfach, weil er auch gerade genau da in die Range fällt, wo wir eine Menge Picks haben. Wir haben letztens noch drüber gesprochen. Ja. Wir haben 7 Top 105 Picks. Wer die Mathematik beherrscht, der wird wissen, Ende Runde 2, Anfang Runde 3 oder über den Verlauf der Runde 3, da bist du in genau der Range nämlich drin. Und insofern, Brandon Rice könnte auf jeden Fall auch ein Wide Receiver Target sein. Deswegen fand auch ich ihn als Prospect relativ spannend.
Man muss da halt auch einfach sagen, wie du auch schon gesagt hast, er ist halt nicht auf irgendeine Art und Weise der Elite-Spieler, zum Beispiel im Route Running oder sowas. Aber er kann halt alles abdecken. Und damit bringt er dir halt auch schon mal sehr viel. Dasselbe war ja auch so ein bisschen das Ding bei Michael Wilson letztes Jahr. Der konnte auch vieles gut, aber nicht so wirklich absolut elitemäßig. Gut, bei Michael Wilson kam jetzt dann noch die Verletzung dazu. Die hat er jetzt bislang noch nicht so extrem gehabt. Aber das ist halt so ein Spieler, wo ich sage, da haben wir, wie du gesagt hast, da haben wir viele Picks. Das wäre vielleicht sogar einer, wo ich dann sagen würde, dann gehen wir noch auf den zweiten Wide Receiver im Draft. Alleine, um dann für die nächsten Jahre schon mal ein bisschen Tiefe dort zu haben.
Ja, definitiv. So ein anderer, wenn ich dir...
Warte, ein letztes Wort zu Brandon Rice. Und alleine schon, um den Sohn einer 49ers-Legende den wegzuschnappen.
Das wäre schon wirklich gut. Das wäre schon wirklich lustig. Ein weiterer Spieler, der für mich quasi in dieselbe Range fällt und genau auch dieselben Charakteristika aufweist, die wir jetzt gerade genannt haben. Jetzt vielleicht nicht in Terms of Spielerqualitäten, aber jetzt auch von wegen, er bringt eine Menge mit, macht jetzt nichts, except nichts wirklich... wirklich elitemäßig gut, aber auch jetzt auch nichts wirklich unheimlich Schlechtes für mich. Ricky Pearsall von Florida. Ja. Fällt für mich genau in dasselbe Spektrum wie Brandon Rice rein. Nur bei Ricky Pearsall finde ich zum Beispiel, er ist halt auch für mich so ein Kandidat, den würde ich bei uns gerne im Slot sehen. Ne? Der war ultra effektiv aus dem Slot heraus. Super, super guter Jack-Typ. An Wide Receiver. Ricky Pearsall 6'0, zumindest 6'0, zumindest nach meinen letzten Angaben, ist dann auch nochmal größer als der Autonormalverbraucher bei uns im Slot. Und ich finde, Größe kann nie schaden, zumal wenn du sowieso schon an deiner College-Karriere sehr, sehr effektiv aus der Position heraus gewesen bist.
Definitiv. Also, das ist auch definitiv einer, den man an der Position nehmen kann. Den sehe ich sogar meistens im Mockdrafts noch ein bisschen früher gehen. Da ist dann halt die Frage, kriegst du den noch? Und wo ich mir dann bei ihm auch so ein bisschen die Frage stelle, was machen wir da mit Rondale Moore?
Ja.
Das ist halt gerade noch so das Ding. Gut, wenn du einen Trade-Partner findest, für einen 6. oder 7. Runden-Pick, klar, können wir gerne machen. Du kannst ihn auch als Backup haben, weil du sagst, okay, das wird mit dem eh nichts mehr oder sowas. Aber das sind halt so ein bisschen die Fragen, wo man sich dann überlegen muss, so eine Art Spieler haben wir auch schon ein bisschen. Klar, der ist ein bisschen größer als Rondale Moore. Aber was machst du dann mit den anderen Spielern, die du gerade noch hast?
Ja, richtig. Das wäre auf jeden Fall die Frage, die du da stellen musst. Ne? Genauso wie auch mit Greg Dortch zum Beispiel. Selbe Spiel, ne?
Genau, ein anderer Wide Receiver, der definitiv mehr Größe in den Slot bringen würde, wo ich ihn aber auch nur einsetzen würde, für mehr sehe ich ihn nicht, allein schon wegen seinem Speed, ist Johnny Wilson von Florida State. Der ist 6'6 groß, wurde jetzt gemessen, hat eine 40-Yard-Time von 4'5", 4'5'2". Vor dem Combine hieß es auch noch, der wäre 6'7 groß, fast 6'8, war dann doch nicht. Ja, da ist halt einfach das Problem, schlechtes Route Running, langsamer Spieler, aber er ist zum Beispiel auch eine Option, wo man sagen könnte, okay, den stellen wir in die Endzone und der fängt dir die Bälle, weil dem kannst du halt so hoch anwerfen, da kommt halt ein Cornerback nicht wirklich dran, weil der halt nochmal deutlich kleiner ist und Johnny Wilson halt deutlich größer. Ist aber so ein Spieler, wenn irgendwann Runde 4, wenn er vielleicht noch da ist, was er dann wahrscheinlich nicht mehr sein wird, wäre das ja okay, interessant, aber der sieht halt einfach extrem langsam aus.
Ja, definitiv. Es gibt natürlich jetzt noch ein paar Namen, die wir vielleicht jetzt auch noch nicht behandelt haben, die auch vielleicht sogar schon so ein Stück weit rumfliegen und auch im Combine so ein bisschen aufgekommen sind. Ich meine, Xavier Worthy wird vielleicht vielen ein Begriff sein, der ja auch den neuen 40-Yard-Dash-Rekord auf die Beine gestellt hat. Namensvetter Xavier Leggett oder Kai, wolltest du was zu ihm sagen?
Ja, zu Worthy auch nochmal, auch ein Texas-Spieler. Da muss man dann halt auch nochmal gucken. Das nur so als Einwurf.
Genau, richtig. Dann als weiterer Spieler, der noch zumindest bei mir auf der Liste so in derselben Range steht, ist Xavier Leggett. Von South Carolina University. Willst du noch ganz kurz was zu ihm sagen?
Ja, hat einen Topspeed, ist sehr gut, was mir aufgefallen ist, beim Catch in Traffic. Da weiß er wirklich zu überzeugen. Was ich da als Negativpunkt sehe, ist so ein bisschen, ich habe manchmal das Gefühl, der denkt, ja, gut, unter Druck fange ich so gut die Bälle, dann brauche ich nicht so gut Separation zu schaffen. Und kann das so ein bisschen schleifen lassen, und weil ich bin da ja so gut, und ob das so eine gute Einstellung ist, weiß ich nicht, aber die Tendenz kann man ein bisschen sehen. Aber der ist natürlich auch ein sehr guter Spieler, auch wieder ein bisschen mehr Multi-Role, halt, heißt auch wieder ein bisschen vielseitiger, aber definitiv auch eine Option, die man in dem Bereich nehmen kann.
Ja, und das, damit würde ich es auch erstmal belassen. Ich hätte dich jetzt noch gefragt, Kai, ob du noch, Dennis, du wolltest was sagen? Ach so, ich dachte, du winkst du warst für die Quie, okay, ja.
Ich möchte noch was sagen, aber nicht zu den Wide Receivern. Also okay. Bevor du ganz schließt, habe ich noch was.
Ich schließe noch nicht, ich habe noch eine abschließende Frage an Kai. Hast du noch einen Sleeper für uns? Du hattest jetzt gerade schon mal Johnny Wilson so ein bisschen mit seinen besonderen Qualitäten an Runde 4 gemockt. Hast du noch einen Sleeper-Wide Receiver für uns, den du gegebenenfalls auch in späteren Runden sehen würdest?
Also Johnny Wilson würde ich jetzt nicht unbedingt als Sleeper bezeichnen, aber das ist so der Name, der halt schon mal öfters rumgegeistert ist, weil der halt einfach von der Größe her so ein athletischer Freak ist.
Ja.
Also ein physischer vor allen Dingen. Habe ich jetzt für heute Abend nicht so ganz vorbereitet, weil ich mich da erstmal so auf die Top 10, Top 15 konzentrieren wollte. Mhm. Aber ich denke, vielleicht werde ich ja nochmal eingeladen, dann würde ich den vielleicht nochmal nachreichen.
Ja, definitiv. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Vielleicht kann ich schon mal ein, zwei Namen nennen, die dir vielleicht auch was sagen. Ich habe einmal Malachi Corley, wobei der mittlerweile weniger Sleeper ist als vielmehr bei den meisten Leuten. Langsam aber sicher so eine kleine Glocke weiß zu ringen, wenn man so möchte. Kommt halt von Western Kentucky, deswegen fliegt er auch unterm Radar. Aber Malachi Corley bringt eine Menge Qualitäten mit, die man in einem Wide Receiver sucht. Und auch für mich, sage ich mal, in dieses Profil wie Brandon Reisfeld, machst eine Menge gut, aber nichts exzeptionell. Wie gesagt, wir haben das Profil schon einmal ausklamösert, aber jetzt auch nichts unheimlich schlecht. Und ein weiterer Sleeper ist für mich Malik Washington von Virginia. Er auch gerade so ein Slot-Wide-Receiver-Guy, sehr physisch unterwegs, auch ein guter Yak-Wide-Receiver, also genau das, was du eigentlich auch gerade für den Slot suchst. Hat einen sehr, sehr guten 10-Yard-Dash auch gehabt. Also ich glaube, da war sein Split auch wirklich sehr, sehr gut. Gute Short-Area-Quickness, von daher, der hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und das wären jetzt zum Beispiel auch noch zwei Namen gewesen, die ich noch, sage ich mal, als Sleeper so ein bisschen, ja, auf jeden Fall mal in die Konversation reingeworfen hätte später.
Ja, genau. Also da vielleicht noch mal kurz zu dem Thema Sleeper. Sleeper ist vor allem bei Wide Receiver und solchen Positionen immer ein bisschen schwierig, weil sobald der Pro Day kommt und die sehen da irgendwie fantastisch aus und laufen eine unglaubliche 40-Yard-Dash-Zeit, dann kommen die auf einmal alle wieder ein bisschen weiter höher. Also da gibt's auch teilweise Spieler, die waren am Anfang, waren sie noch in Runde 4 und jetzt auf einmal sind sie so Ende Runde 1. deshalb jetzt von Sleepern zu sprechen, ist meiner Meinung nach vielleicht noch ein bisschen zu früh, aber das sind halt Spieler, die man auch im Auge behalten sollte.
Du wirst es auf jeden Fall besser wissen als ich, also von daher, wie gesagt, aber wir werden da noch die ein oder anderen Picks nachreichen, zumal wir auch noch die anderen Positionen abarbeiten werden und da werden wir auch auf deine Zuarbeit angewiesen sein, Kai. Dennis, ich würde sagen, damit, obwohl, vielleicht, ich habe doch noch eine Frage an Kai. Ich weiß, wir sind schon ein bisschen über die Zeit, tut mir leid, aber ne, Christian ja auch schon eben mit dem Gedanken gespielt. So, Marvin Harrison Jr. in 4 ist ja das, was momentan so ein bisschen der O-Ton auch ist in Sachen Mock-Drafts und das, was die meisten erwarten und sich wünschen. Wie schätzt du das Ganze ein, Kai? Bist du genauso überzeugt von Marvin Harrison Jr. in 4? Könnte es für dich auch ein anderer Wide Receiver an 4 sein? Wie groß ist die Differenz zwischen den Marvin Harrison, Roma Dunsey, Malik Nabers type of guys?
Ja, da habe ich mir auch schon Gedanken drüber gemacht. Ich spiele gerade, ehrlich gesagt, am ehesten mit dem Gedanken, vielleicht runter zu traden, so ja, auf Range 6 bis 8. Da könnte man nämlich entweder dann das Glück haben, dass man sich zwischen zwei Spielern entscheiden könnte. Das wäre einmal Rome Odunze, der dann höchstwahrscheinlich noch da ist und dafür dann aber noch ein bisschen einen Zweitrunden-Pick oder einen Drittrunden-Pick oder sowas bekommt, je nachdem, wer da hoch will. Und man könnte dann halt vielleicht sogar noch einen anderen Spieler bekommen in dem Moment, was dann ein Tackle wäre, der uns auch definitiv, vor allen Dingen mit Blick auf Humphreys weiterhelfen könnte, da als Ersatz. Aber man kann genauso gut auf Marvin Harrison Jr. nehmen. Also ich werde da jetzt nicht am Drafttag sitzen und sagen, warum habt ihr den gedraftet oder warum seid ihr runtergegangen?
Ja.
Da spielt wahrscheinlich dann auch nochmal die Interviews, die jetzt halt einfach geführt wurden oder geführt werden, spielen da halt nochmal sehr rein und das bekommen wir halt einfach nicht mit.
Exakt. Bei den Interviews sprichst du natürlich einmal die 45 persönlichen Interviews, die jedes Team auf dem Combine hatte mit den Spielern und natürlich aber auch auf die, die jetzt noch folgen und gegebenenfalls auch schon durchgeführt worden sind, die Top 30 Gespräche, wenn man so möchte, wo jeder Verein 30 Leute einladen darf, um sie zu interviewen. Das Ganze wird über die kommenden Wochen noch passieren und ist auch bereits angelaufen. Aber von daher vielen Dank auf jeden Fall für deine Insights. Kai, und wie du schon richtig gesagt hast, da würden natürlich dann auch noch diverse Trade-Szenarios mit reinspielen, die wir dann an gegebener Stelle auch nochmal alle ja, beleuchten werden. Dennis, damit übergebe ich an deinen Tagespunkt.
Ja, es gibt noch ein Update zu Sean Murphy Bunting.
Ja.
Die Vertragszahlen, die wir vorhin mal gehört haben, sind nicht falsch, aber nicht komplett gewesen. Diese 17,4 oder 17,5 heißt es mittlerweile, sind nicht das Vertragsvolumen, sondern das Guaranteed Money.
Ja.
Und der Vertrag ist 25,5.
Für drei Jahre dann?
Für drei Jahre, genau.
Ja, okay.
Exakt.
Mhm. Also ist, ich glaube, für den jungen Mann hat sich das Prove-It-Deal in Tennessee gelohnt.
Ja, und gleichfalls aber haben wir damit auch nicht die Bank gebrochen. Also kannst du, glaube
ich, nein,
sagen, das ist eine Situation für alle
genau sein. Ich bin genau, immer noch der Meinung, das Signing ist gut. Also nur weil er jetzt ein paar Millionchen mehr bekommt, mache ich jetzt bei dem Signing keinen negativen Touch rein.
Ja.
Nee, absolut nicht. Also zwei solide Spieler geholt für weniger als 8 Millionen pro Jahr insgesamt ist absolut in Ordnung.
Ja, mal schauen, was da noch für ein paar Incentives mitschwingen bei den beiden Spielern. Aber das ist Zukunftsdenken, das ist Musik von morgen.
Du weißt gut ja auch nicht, wie es strukturiert ist, ne?
Ja, definitiv nicht. Ja. Schauen wir mal, was wird. Gut. Ich würde sagen, in dem Sinne, ganz, ganz lieben Dank an Kai, dass du deine Top Wide Receiver Prospects für uns aufbereitet und mit uns geteilt hast. Die werden uns über die kommenden Wochen begleiten, die Namen. Und jeder, der das Ganze dann nochmal sich anhören möchte, was wer für Qualitäten mitbringt und wer wo gegebenenfalls an die Cardinals gehen könnte, das könnt ihr dann hier heute nochmal nachhören. Von daher nochmal ganz, ganz lieben Dank an dich, Kai. Danke dir. Aber wie gesagt, wird ja auch nicht das letzte Mal sein, dass wir deine Stimme hier gehört haben. Du weißt ja noch gar nicht, was ich mit dir vorhab. Das ist ja das Geilste an der ganzen Geschichte. gut. Und dann bedanke ich mich aber natürlich auch bei dir, Christian, dass du heute wieder mit dabei gewesen bist.
Sehr gerne.
Und Dennis, es hat mich natürlich auch gefreut, dein Gesicht wieder zu sehen diese Woche.
Ja, das freut mich doch. Mein Herz geht auf.
Ja, meins auch. und nein, Birdgang, ich würde sagen, damit schließen wir auch die heutige Folge, sofern nicht irgendeiner von euch Hübschen noch was für uns hat. Die Legal Tampering Period startet. Sie ist im vollen Gange, wenn man so möchte, auch schon. Und wir werden das Ganze natürlich mit weiten Augen weiter beobachten. Und wir hören uns aber natürlich dann erst nächste Woche Montag wieder, wenn es wieder heißt Rise Up Red Sea.
Das war's für heute mit der Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered by eurer German Bird Gang. Präsentiert von den Hosts Joshua Freitag und Lukas Frerk.